Ja, stark. Und ich habe gerade eben auch im Gespräch vor dem Gottesdienst mit jemandem geredet, der auch sagte, ich habe eine körperliche Beschwerde gehabt, massive Beschwerde. Ich kenne da auch den Hintergrund und so weit von der Person. Ich will jetzt einfach nicht den Namen nennen, weil ich es nicht abgesprochen habe. Und sagte, vor Monaten war jemand hier zum Predigen. Ich habe mit dem hinterher geredet und er hat dann noch mit mir gebetet. Und seitdem wurde es wirklich besser. Und heute kann ich sehr, sehr gut mit dieser Sache umgehen. Es ist einfach besser geworden. Ja, manchmal erleben wir vollständige Heilungen. Manchmal erleben wir, dass es besser wird. Und manchmal erleben wir es auch gar nicht. Ja? Und das ist irgendwie so, wie das ist. Aber wir wollen damit rechnen und wie Wolfgang gesagt hat, ich glaube, es ist vor allem eine Sache des Gehorsams. Oftmals sagen wir Leute, ich habe noch nie erlebt, dass jemand geheilt worden ist, wenn ich mit ihm gebetet habe. Dann frage ich manchmal gern zurück, wie oft hast du das schon gemacht? Oh ja, 5, 6 Mal. Ich sage, gut, da ist noch Luft nach oben. Weißt du, wenn du mal es 200 Mal gemacht hast, dann kannst du eher was Statistisches sagen, ne, über das, wie viele Leute gesund werden, wenn du mit ihnen betest oder wo es besser wird oder nicht. Also einfach Mut haben und es tun. Und ich glaube, dass Gott es immer wieder schenkt. Wir haben es letzte Woche im ersten Teil dieser Predigt über körperliche Heilung gehabt. Heilungen sind ein Zeichen von dem, was kommt. Heilungen sind nicht das Eigentliche, um das es geht, uns als Gemeinde. Uns geht es erstmal um die Beziehung mit Jesus, aber Jesus interessiert sich ganzheitlich für den Menschen. Das ist halt eben auch eine wichtige Wahrheit. Und diese Zeichen sollen uns zeigen, dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo es keine Krankheiten mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es auch keine seelischen Schmerzen mehr gibt. Das ist dann der Moment, wo Gottes Reich durch Jesus vollkommen da sein wird. Und auf den Moment warten wir eigentlich. Das ist die viel größere Hoffnung, die wir noch haben. Und Heilungen sind ein Vorgeschmack auf das. Und das ist etwas Fantastisches. So, jetzt wollen wir in den zweiten Teil einsteigen. Und ich will dich mal fragen, wenn du jetzt mal an deine Familie denkst oder wenn du an dein Büro denkst, wo du arbeitest, kennst du es, dass es so verschiedene Menschentypen gibt? Und zwar vor allem auch verschiedene Typen gibt in Bezug auf Tageszeiten. Ist dir schon mal aufgefallen in deiner Familie und in deinem Büro, dass es Morgenmenschen gibt und Menschen, die eher den Morgen, ja, ich weiß auch nicht, abschaffen würden oder dankbar dafür sind, dass es Gleitzeit gibt und dass man kommen kann, wann man will und so weiter, weil sie sagen, oh bitte, morgens um 7 oder manche fangen um 6 an, hör auf, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Und weißt du, wenn diese verschiedenen Menschentypen aufeinanderprallen, dann kann es echt anstrengend sein, oder? Da kommt morgens einer ins Büro, hey, endlich Montag, guten Morgen, liebe Kollegen. Und du denkst, ja, die Menschenrechte sollten nicht in jedem Fall gelten, okay? Können wir den wegschaffen oder so, ja? Oder auch in deiner Familie, ne? wenn zwei verschiedene Typen, Morgentypen, in einem Bett schlafen, ja, weil die miteinander verheiratet sind, auch ganz, ganz schwierig. Ich kenne ein Ehepaar, da hat irgendwann der Mann seine Frau an den Füßen gepackt und ins Bad geschleift, weil die nicht aufstehen wollte, ja, und er das nicht mehr ertragen konnte. Ja, Pech gehabt, ne, wenn so unterschiedliche Typen aufeinander prallen. Wir merken das auch, wir haben bei uns zu Hause auch, also jetzt weniger meine Frau und ich, aber wir haben zwei andere Typen, die sind ganz stark Morgenmensch und die andere weniger, in einem Zimmer wohnen, nämlich die Ellie und der Danny, unsere beiden Kids, die in einem Zimmer schlafen. Und der Danny ist ein Morgenmensch, ja. Und besonders samstags, schon Freitagabend hat er gesagt, oh nein, morgen ist ja Samstag, da wollt ihr alle ausschlafen. und wir dachten schon, oh ja, das sagt schon wieder viel, ne, wie der Morgen werden wird. Und natürlich, er kam dann auch pünktlich irgendwann morgens, so eine Zeit, wo ich auch noch nicht aufstehen wollte. Ich sagte, Danny, komm, geh, hol dir Spielzeug, mach die Heizung und das Licht an. Irgendwie, Gott sei Dank ist er mittlerweile alt genug dafür. Und dann mach, was immer du machst. Ja. Lass die Wohnung leben und dann ist gut. Ne? Aber dann hörte ich, wie er auch Licht angemacht hat, schon im Kinderzimmer. Das hätte er eigentlich nicht machen sollen. Und dann, Elli, bist du wach? Und ich habe dann so gemerkt, wie sie irgendwann sich runterbequemt hat und dann mit ihm zusammen ein Buch gelesen hat. Aber es war alles sehr leidend und so. Ja? Also sie hätte gerne noch ein bisschen länger geschlafen. So ist das manchmal. Es sind so Momente, wo Menschen auftreten und du denkst, oh, bitte können die nicht mal ruhig sein, jetzt bitte können die sich nicht mal zurückhalten. Es gibt ja auch noch andere Situationen, wo du denkst, oh, Menschen sind peinlich, Menschen stören, Menschen, die sollen, oh, bitte einfach jetzt nicht, ja, das kann ich nicht gerade gebrauchen. Vielleicht ist dir selber schon mal auch so gegangen, dass du in eine Situation irgendwie reingeplatzt bist, dummerweise, und du warst so richtig unpassend und so, ne? Und wenn du so ein richtig guter Deutscher bist, dann, oh, das geht dir heute noch nach, und du denkst, oh nein, warum ist mir das damals passiert und so. Und mein Bruder, der meine Tante mal gefragt hat, ob sie schwanger ist, und sie war es nicht, ja, also so Dinge, und das weiß der heute noch, ne, also, oh nein, was habe ich da gemacht und so, ne. Oder vorhin bin ich eine Station früher ausgestiegen im Bus, und dann kam ich an einem richtig schönen deutschen Schild vorbei. Ja, wir Deutschen sind Schilderweltmeister, das habt ihr schon gewusst, oder? Und für was wir alle Schilder haben und wer alle Schilder aufhängen kann. Gestern war ich noch im Wald, komme ich um den Waldweg, da ist eigentlich kein Mensch, aber da hing ein Schild an einem Baum, Wegschäden. Das war keine geteerte Straße, das war einfach ein Waldweg, und da schreibt irgendein Deutscher fühlte sich berufen, der ist wahrscheinlich da gestolpert und sagte sich, hier muss Ordnung geschaffen werden. Ich hänge da ein Schild, laminiert, ne, Deutsch, herrscht dann auch Ordnung, ja, und das ist auch dauerhaft, was ein Deutscher macht, ne, hängt da ein Schild plötzlich, Vorsicht, Wegschäden auf dem Waldweg, wo vielleicht 2 Personen pro Tag langlaufen. Da denkst du, das ist Deutschland. Oder eben vorhin kam ich an einem Schild vorbei, so ein Treppenaufgang, großes Mehrfamilienhaus, und dann war ein Schild da. Der Verzehr von Lebensmitteln auf dieser Treppe ist verboten. Hallo? Ich wette mit euch, so ein Schild gibt es nirgendwo außer in Deutschland. Das gibt es in anderen Ländern nicht, solche Schilder. Ja, außer vielleicht, weiß ich nicht, in Singapur oder so. Das ist auch ziemlich krass. Da darfst du auch nichts liegen lassen und so, ne? Aber, und Sitzgelage sind zu unterlassen. Das stand auch noch dabei. Ich habe mich auch gefragt, was sind wohl Sitzgelage? Wir Deutsche sind auch Meister der Wortschöpfungen, ne? So, wir reihen sämtliche Nomen, die es gibt, aneinander, und es gibt tolle Wörter. Oder nimmt man dann vielleicht noch Beamtendeutsch oder so. Wahnsinn, ne? Was wir da so erleben. Also, was sagt das über uns aus? Eigentlich mögen Deutsche es nicht, unangenehm aufzufallen. Und sie mögen es nicht, wenn andere ihnen unangenehm auffallen und so die Ordnung stören. Und irgendwie das, ja, was man jetzt so, was so, das alles so seinen Gang geht, wenn das gestört wird. Nein, das mögen wir nicht. Okay? Wir mögen unsere Polizisten, wir mögen unseren TÜV, wir mögen, dass hier Straßenverkehrsregeln gelten, und wir kennen die auch. Und wir weisen auch unsere Mitmenschen, unseren Nächsten auch darauf hin, wenn er sich nicht dran gehalten hat. Okay? Und das ist wirklich fantastisch. In so eine Geschichte gehen wir jetzt mal rein, die hätte, glaube ich, den Deutschen auch nicht gefallen. Aber Jesus hat sie gefallen. Jesus hat es gefallen, wie hier ein Mensch plötzlich unangenehm auffällt. Das hat ihm so richtig gefallen. Und meine Aufforderung heute in dieser Predigt an dich wäre, wie wäre es, wenn du mal wieder unangenehm auffällst? Also, das wird man jetzt noch sehr stark leiten und sortieren müssen, worin, ja, bestimmte Dinge wollen wir hier heute Morgen nicht. Aber pass mal auf, wir gehen mal in den Bibeltext rein. Überschrift: Der Arzt meines Körpers, Untertitel: Du darfst glauben können. Amen, du darfst glauben können, was auch immer das heißt. So, mein erster Gedanke, du darfst anfangen zu schreien. Wir lesen gemeinsam das Wort Gottes, Markus 10, Verse 46 bis 47, da heißt es, und sie kommen nach Jericho. Das waren Jesus und seine Nachfolger, seine Jünger. Und als er, nämlich Jesus und seine Jünger und eine große Volksmenge, die gab es irgendwie immer, wenn Jesus da war, ja, aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Ist euch mal aufgefallen, dass selbst die Bettler in Deutschland sich an die deutsche Kultur angepasst haben? Selbst die schreien nicht. Das kannst du in anderen Ländern aber ganz anders erleben. Die haben einen Zettel, ja, Informationen, oft auch 3 Punkte, warum sie gerne Geld wollen und so. Sehr deutsch auch, wie das manchmal funktioniert und so. Aber jetzt hier ist einer und der fängt plötzlich an zu schreien. Und du kannst das ja mal ausprobieren, wie unangenehm das wäre. Stell dich doch mal in die Fußgängerzone und fang mal einfach an, irgendwas zu schreien. Schon der Gedanke jetzt, wenn du darüber nachdenkst, sagst du, oh Mann, bitte nicht, okay? Bitte nicht, das will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass es jemand anders macht. Oh nein. Oder ich will nicht, dass jemand nach mir schreit, laut in der Fußgängerzone. Kennt ihr auch, mit Kindern erlebt man das ja manchmal. Die schreien überall, ja. Und du denkst, das ist nicht mein Kind, ne? Vielleicht weit genug weg bin, dann assoziieren sie das Kind vielleicht nicht mit mir und so. Das ist uns auch schon unangenehm, gell? Oder wenn die ausrasten vor der Süßigkeitentheke und so weiter, da denkst du, oh Mann, warum, okay? So, was war hier los? Ich spoiler mal schon ein bisschen das Ende der Geschichte, das Finale, okay? Unser blinder Bettler wird am Ende geheilt, der sieht am Ende. Und das ist Hammer, das ist stark, oder? So ist unser Gott ist, wie wir das gerade schon gehört haben, der Gott, der heute noch heilt, seelisch, da wo unsere Gedanken quer liegen und auch da, wo mit unserem Körper was nicht stimmt und besonders da, wo die Beziehung zwischen Gott und Menschen kaputt gegangen ist und die ist immer kaputt gegangen. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn am Ende dafür verantwortlich, dass dieser Mann geheilt wird, dieser Bartimäus? Liegt das allein an dem, was Jesus tut und was er verkörpert und was er ist? Oder liegt es auch an dem Bettler? Wer ist jetzt dafür verantwortlich? Jesus sagt am Ende diesen kurzen Satz, er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also ich als Bibelleser wundere mich in dem Moment. Ihr nicht? Kennt ihr schon zu gut solche Geschichten manchmal. Dein Glaube hat dich geheilt. Also entschuldige mal, das hat doch Jesus gemacht. Ich habe schon gelesen die Geschichte. Ja? Das hat nicht der Glaube. Wer ist überhaupt der Glaube? Ja? Der Herr Glaube war da gar nicht in der Geschichte. Und jetzt sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Was bedeutet denn das jetzt? Ist jetzt doch jeder dafür selbst verantwortlich, ob er geheilt wird oder nicht? Hat das irgendwie was mit Leistung zu tun? Wie stark du glauben kannst oder wie sehr du an deinem Glaube schon gearbeitet hast? Oder liegt es nicht doch irgendwie an Jesus? Ist es Gottes Beitrag oder meiner? Ist es 100% Jesus, der die Heilung schenkt? Oder bin es ich? Und die Antwort ist beides. Ich glaube beides. Es liegt an Jesus und es liegt auch an Bartimäus in diesem Moment. Dein Glaube hat dich geheilt. Was bedeutet denn das? Was ist denn der Glaube und wo kriege ich den her? Weißt du, Kaufhalle oder Kaufland kennen wir, aber Glaubensland, dass du das irgendwo kaufen könntest, kennen wir nicht, oder? Und Pizzaservice, da bestellen wir nachher was für eine Besprechung, die wir heute noch haben. Aber so ein Glaubensservice, wo du das bestellen kannst, kennen wir weniger, oder? Also wo kriege ich den Glaube her? Kann man den downloaden? Oder muss ich den irgendwo in mir selber finden? Wie ist denn das mit dem Glauben? Dein Glaube hat dich geheilt. Ganz schön provokanter Gedanke. Ich will uns drei Stichworte aus dem Text nennen, die uns zeigen, woher der Glaube kommt. Nummer eins, sie kommen nach Jericho. Der Glaube hat seine Grundlage darin, dass Jesus da ist. Das ist eine ganz simple Sache. Übrigens, was ich spannend finde, hier in Vers 2 geht es dann weiter. Jesus und seine Jünger gehen aus Jericho hinaus. Jetzt kommen sie nämlich unmittelbar an dem Bettler vorbei. Also die Voraussetzung ist, dass Jesus da ist und dass er nah ist. Und dann drittens, er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war. Und dass er hörte, dass es dieser Jesus war, das war das Entscheidende. Denn wir haben letzte Woche schon darüber geredet, wenn Jesus irgendwo hinkam, wir haben das eine Bibelstelle letztes Mal angeschaut, dann haben die Menschen plötzlich von überall ihre Kranken geholt und haben sie da zu Jesus gebracht. Das war die Erwartung, wenn Jesus kommt, dann geschehen Wunder, dann geschehen Heilungen, dann passieren krasse Dinge. Das heißt, was wir sehen, der Glaube hat seine Grundlage nicht in Bartimäus selber, sondern in Jesus. Darin, dass er da ist und darin, dass Jesus der ist, der er ist. Dass Jesus für was bekannt ist. Für Macht, für Vollmacht, für Autorität und auch für Zugewandtheit, dass er Menschen liebt und dass er Menschen berühren möchte. Es geht nicht darum, dass du einen Glauben irgendwo in dir selbst findest. Es geht nicht darum, dass du Glaube bastelst. Es geht nicht darum, dass du Glaube an deinen Glauben hast. Das ist auch gerne mal so in pfingstlichen und charismatischen Kreisen ein großes Missverständnis, dass wir im Grunde denken, es ist der Glaube irgendwas unabhängig von Gott. Nein, Glaube heißt, ich erwarte etwas von Jesus. Glaube heißt, ich wende mich an ihn. Wie das konkret geht, das werden wir gleich noch sehen. Aber in Markus 11, Vers 22 sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Und dann zählt er auf, dann habt ihr könnt ihr sogar zu diesem Berg sagen, heb dich weg und er wird es tun und so weiter. Was übrigens einfach ein bekanntes Bild war von den Rabbinern, dass eine unmögliche Sache geschehen kann. Also Jesus wollte nicht sagen, verpflanzt Berge, das soll dein neues Hobby werden oder so. Darum ging es ihm gar nicht. Etwas Unmögliches wird möglich. Das war der Gedanke. Aber habt Glauben an Gott. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Du musst was mit Jesus verbinden und du musst Glaube, eine Erwartung haben, dass er da ist und dass er immer noch derselbe ist, der immer noch war. Weißt du, indem du ihn anschaust, indem du von ihm hörst, da wächst dein Glaube. Also, das heißt, Glaube hat seine Grundlage nicht in dir. Ich habe da noch mal ein paar Bilder mitgebracht für dich. Fang mal mit den Männern an, okay? Männer und Baumarkt hier perfekt aussehen muss nur, wer sonst nichts kann. Ne? Also das ist so vielleicht so ein Handwerker-Motto. Hör mal zu, wenn du mal wieder als Mann zu Hause dabei bist, das nächste Projekt zu planen, keine Ahnung, ein Zimmer zu renovieren, irgendwas mit deinem Auto zu machen oder im Garten mal wieder eine neue Hütte oder ein Vordach oder was auch immer hochzuziehen, dann machst du dir Gedanken, dann planst du, dann schreibst du vielleicht Dinge auf, je nachdem, was du für ein Typ bist. Aber soll ich dir was sagen? Du bist am Ende überzeugt, dass das möglich ist, dieses Projekt, dass es realisiert werden kann. Warum? Soll ich dir sagen, warum? Weil es einen Baumarkt gibt. Verstehst du, was ich meine? Dass du alleine da bist, reicht nicht. Du brauchst einen Ort, wo du das Material herkriegen kannst. Einen Ort, wo du weißt, da kriege ich das Werkzeug her, das ich brauche, und da kriege ich das Material her, das ich brauche. Das ist Glaube. Glaube weiß, es gibt einen Ort, es gibt jemanden, wo ich das herbekomme, was ich brauche. Glaube ist nichts, was du in dir findest. Also hör mal auf, da kannst du ja gleich, sorry, also da kannst du gleich Löcher in dein Boot bohren und sagen, ich bin jetzt so ein, was weiß ich, ein U-Boot-Christ oder so, ja, also ich werde demnächst untergehen. Nein, Glaube heißt, du hast einen Ort, wo du Zuversicht hast, eine Person, mit der du Zuversicht verbindest, wo du Material und wo du Zuversicht einfach bei dieser Person hast. Oder ein Bild für die Frauen, ich habe ein paar tolle Zitate mitgebracht, ja. Ich gehe jetzt in die Stadt und kaufe mir was gegen Halsschmerzen, Schuhe oder so, fand ich schön. Oder eine Frau, die vorm Schrank steht und sagt, ne, ich hab Kleidung da für 7 Frauen in 5 Größen und für 6 unterschiedliche Jahreszeiten, aber für mich, da ist nichts dabei, ja, ich habe nichts, das ist so. Kennt ihr sowas? Und dann, ich gehe jetzt shoppen, okay? Stell dir mal vor, wir gehen jetzt ein Jahr zurück, okay? Oder über ein Jahr zurück und in deinen Briefkasten flattert eine Einladung hier zu der Hochzeit von, wer ist das, Prinz Harry gewesen und die Meghan Markle oder so, ja? Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Du kriegst eine Einladung von denen. Und in dem Moment, wo du diese Einladung liest, da geht ja dann Bilder in dir ab. Du siehst dich schon durch London stolzieren, tausende von Menschen, Massen, ja, Pferdekutschen, die Queen und so weiter, Männer in Rüstungen auf weißen Rossen und so weiter, Scharfschützen auf den Dächern und Fernsehkameras. Und dann siehst du dich irgendwann und wie du angezogen und gestylt irgendwie in diese Kirche gehen wirst oder in die Feierlocation, weil du jetzt eingeladen worden bist. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre doch mal was. Soll ich dir was sagen? Du hättest Zuversicht, dass diese Hochzeit etwas werden kann, weil du weißt, dass es Shoppingcenter gibt. Dass es einen Ort gibt, wo du Ausrüstung findest für diesen Tag. Ja? Wo du Dinge findest, die du anziehen kannst, die dich gut kleiden und wo du alles Mögliche findest, um dich zu renovieren und so weiter und so fort. Ja? Also es braucht für den Glauben, ähnlich wie für solche Dinge, es braucht das Wissen, da ist eine Person, ein Ort, wo ich hingehen kann, wo Dinge möglich sind. Eine Person, die Dinge möglich werden lässt und das ist Jesus. Es geht um Glaube an jemand, es geht nicht um Glaube an deinen Glauben. Wenn du nur an deinen Glauben glaubst, dann wirst du niemals stabil stehen bleiben können dein Leben lang. Das ist zu wenig. Im einen Moment bist du überzeugt, im nächsten Moment hältst du gar nichts mehr von dir. Erkennt das, oder? In einem Moment fühlst du dich hier on top of the world, ja, und im nächsten Moment denkst du, ich kann überhaupt nichts. Also sorry. In einem Moment hast du das Gefühl, boah, Gott kann schon dankbar sein, dass er mich hat. Im nächsten Moment denkst du, ach du liebe Zeit, Gott sei Dank ist alles Gnade. Hey, es darf nie von dir abhängen. Es gibt eine Person, es gibt einen Ort, wo dein Glaube seine Grundlage hat. So, und wie wächst Glaube jetzt? Wie kannst du diesen Ort berühren? Wie kannst du diese Person berühren? Wie kannst du Jesus berühren, damit dein Glaube wächst? Wie kannst du deinen Hänger vollladen mit dem Material, was du brauchst für dein Projekt? Wie kannst du deine Einkaufstaschen füllen für das nächste Fest, das anliegt? Nummer eins, im Wort Gottes. Jesus sagt, die Schrift zeugt von mir. Jesus lernen wir in erster Linie durch sein Wort kennen. Und wenn wir das lesen und dabei den Heiligen Geist einladen, dann setzt der Glaube in uns frei. Wenn wir es für uns persönlich nehmen und sagen, Jesus, ich erwarte, dass diese Dinge heute noch gelten, dass du heute noch derselbe bist und dass du zu mir reden willst mit deinem Wort. Und dann nehme ich diese Dinge und sage, Herr, was ist jetzt für mich heute dabei? Und dann stelle ich mich drauf und gehe vorwärts in meinem Leben. Nummer zwei, such die Gemeinschaft mit glaubensvollen Menschen. Mit Menschen, in denen Gott schon Glaube geweckt hat. Verstehst du, dass es Glaube ist ansteckend, genauso wie Unglaube. Deswegen umgib dich lieber mit Menschen, die Zuversicht haben, im Blick auf das, was Gott kann und im Blick auch auf seine Person, auf die Art, wie er ist. Und drittens, du hast einen inneren Tempel. Und damit meine ich nicht vorsichtig Yoga oder sowas, dass du dich irgendwo mit dir selbst verknüpfst und ein Gleichgewicht in dir selbst findest oder je nach Spielart irgendwie dich mit der Weltenseele verbindest. Das meine ich nicht. Aber Jesus hat uns versprochen, dass denen, die an ihn glauben, dass in denen der Heilige Geist Wohnung nimmt. Gottes Gegenwart ist in uns. Der Tempel, der ist nicht mehr in erster Linie in Jerusalem, der ist hier. Du und ich, unsere Körper, sagt Paulus, sind Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist da, Gottes Gegenwart ist da. Und wenn du das weißt und jeden Tag dich wieder neu mit dem Heiligen Geist verbindest, ihn einfach ansprichst und sagst, Heiliger Geist, ich lade dich heute ein, mir Glauben zu schenken, mir Zuversicht zu schenken, mir gute Gedanken zu schenken und so weiter, dann glaube ich, dass hier Glaube in dir heranwachsen kann. Das brauchst du jeden Tag wieder. Denk nur an die erste Gemeinde, die wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es, zwei Kapitel später beten die schon wieder, dass der Heilige Geist ihnen neue Kraft gibt und werden ein zweites Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich glaube, so muss es sein. So muss es sein. Guten Morgen, Heiliger Geist, hier bin ich. Sei heute Morgen da. Lass es nicht länger zu, dass der Heilige Geist die am meisten ignorierteste Person in deinem Leben ist. Amen. So, und jetzt haben wir ein bisschen was davon gehört, wo der Glaube herkommt, okay? Jetzt ist die Frage, was ist Glaube? Lass uns mal die Definition von Bartimäus übernehmen. Glaube heißt, zu Jesus zu schreien. Glaube heißt, so richtig unangenehm aufzufallen. Verstehst du, was ich meine? Wir bringen manchmal unseren Kindern bei, habe ich schon so gemerkt, dass es nicht okay ist, wenn sie brüllen und um Hilfe schreien und Mama und Papa und du musst und so weiter. Und ich kenne das auch von meiner Frau, manchmal dieses Wort, Mama, komm bitte mal, oder diese Wörter, ja. Das ist der schlimmste Satz. Wenn du den 365 Mal am Tag gehört hast, dann irgendwann abends um 10 hörst du ihn wieder und du denkst, jetzt nicht mehr. Aber soll ich dir was sagen? In Bezug auf den Glauben ist es nicht so. Jesus wünscht sich, dass du einer bist, der seine Rechte kennt als Kind Gottes und der sie einklagt und der schreit und der nicht locker lässt und der leidenschaftlich ist, wie auch immer das deinem Typ entspricht, aber deinem Typ gemäß leidenschaftlich ihn sucht. Er liebt das. Er liebt das. Er mag es, wenn du groß denkst, groß glaubst und nach großen Dingen fragst. Ich weiß nicht, wer in der Familie von den Schneiders hier vorne sitzt, der Joel, das war, ich glaube, dein Bruder war es, oder? Der Opa schenkt ihm 10 Euro oder sowas und der Luki sagt, der Bruder vom Joel, mehr nicht. Und sein Opa sagt, hey, das gefällt mir, hol den Geldbeutel raus und gibt, glaube ich, 20 oder 50 Euro, was er drin hatte. Und ich glaube, so ist Gott auch. Er liebt es, wenn du deinen Mund aufreißt und schreist und sagst, ich will aber Gott. Und ich habe da was gesehen, ich habe da was gelesen und ich will aber, ich will deine Nähe. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du Glauben wächst. Ich will, dass du was veränderst in meinem Leben, denn ich leide hier total unter was. Ich will. Jesus hat auch mehrere Gleichnisse erzählt, die davon echt so ein Zeugnis geben, dass er das liebt, wenn Menschen so sind. Lukas 18, die Witwe, die immer wieder kommt und ihr Recht einklagt. Oh, und er sagt, weißt du, was gefällt Jesus? Was heißt im Glauben bitten? Nummer eins, wir fangen mal an. Guck mal, dieser Satz ist doch stark, oder? So viele Gebete wurden nie erhört, weil sie nie gesprochen wurden. Wie viele von uns auch in der Gemeinde hier haben Predigten über irgendwelche Themen gehört, haben sich angesprochen gefühlt, aber sind arrogant, wie sie waren, jetzt bin ich mal ein bisschen hart, nach Hause gegangen, ohne sich jemanden zu suchen aus der Gemeinde, der mit ihnen gebetet hat, der sie in ihrem Glauben unterstützt hat, für diese Sache einzutreten. Wie oft hast du nicht auf Aufrufe reagiert, dass man was gehört hat in der Predigt und der Prediger sagt am Ende, hey, jetzt komm, streck dich mal danach aus oder jetzt komm mal nach vorne und lass mit dir beten. Wie viele Dinge wurden nie erhört, weil du nie darum gebeten hast? Ich sage nicht, dass alles immer erhört wird, aber diese Realität gibt es schon auch, dass du bitten musst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, heißt es in der Bibel mal. Punkt Nummer zwei, wir legen unser ganzes Herz rein. Und da geht es nicht nur um Lautstärke, aber verstehst du, dass dein Herz ungeteilt ist. Sagt, ich will das von ganzem Herzen, Jesus. Ich will dich von ganzem Herzen. Und ich will dich wirklich, ich will dich leidenschaftlich, ich will kraftvoll. Jesus, das ist mir nicht egal. Guck mal, wenn Dinge dir wichtig sind, dann investierst du da was rein. Dann bist du da in irgendeiner Art und Weise leidenschaftlich. Zeit, Geld, was auch immer. Du denkst darüber nach. Und wie ist es denn mit Jesus? Er wünscht sich deine Leidenschaft. Das ist so was Attraktives für ihn in Menschen. Und natürlich auch am Ende, wir überwinden unsere Scham. Guck mal, der Blinde, der erlebt ja auch gleich, was werden wir gleich noch lesen. Das hat den Leuten gar nicht gepasst, dass der jetzt da sitzt und schreit oder aufsteht und brüllt und sagt, Jesus, ich will jetzt und komm und hier und hey, hier bin ich. Aber sei nicht zurückhaltend im Glauben aus Rücksicht auf Menschen. Wir gehen in den zweiten Gedanken rein. Du darfst lernen, nicht locker zu lassen. Wir lesen weiter. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Das finde ich auch genial. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes. Steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand auf, sprang auf und kam zu Jesus. Ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass der Glaube nicht ohne Widerstand zu haben ist. Wisst ihr, dass Glaube ist eigentlich per Definition die Überwindung von Widerständen. Verstehst du mal, wenn du manchmal die Beziehung zu Jesus so siehst, wie jetzt läuft es schon, jetzt wird alles einfach und angenehm, dann hat man dich falsch benachrichtigt, okay? Da war man nicht ehrlich mit dir. Glaube heißt per Definition, jetzt werden Hindernisse überwunden, weil eine neue Kraft da ist. Verstehst du? Der Glaube ist kein Cabrio, wo man so cruist durch die Gegend und man wird von allen gesehen und hey, schau mal, ich habe es geschafft und wie erfolgreich ich bin und die hübsche Frau auf meinem Beifahrersitz. Okay, ich habe sie, aber habe kein Cabrio. Ab Panoramadach ist schon mal ein Anfang. Okay, aber hör mal zu, Glaube ist kein Cabrio. Sorry. Glaube ist auch kein Oldtimer, der irgendwie so kurz vorm Zusammenfallen ist. Glaube ist ein Monster-Truck. Und verstehst du, sobald du an einen Monster-Truck denkst, da denkst du auch um Autos, über die der rüberfahren muss. Der Glaube ist dafür gemacht, Hindernisse zu überwinden. Der Glaube hat ein Fahrwerk, der hat Räder, der hat Power, die dafür reichen, um Hindernisse zu überwinden. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass es Hindernisse in deinem Leben gibt. Aber Hindernisse und Widerstände bedeuten nicht, dass Gott jetzt nicht handeln will oder handeln kann. Es ist so wichtig. Und ich glaube, viele Widerstände lässt Gott tatsächlich zu, damit wir lernen, nicht locker zu lassen. Ausdauer in uns irgendwie hervorbringen und steigern will, okay? Mach dir mal bewusst, wie viele Hindernisse wir im Glauben überwinden müssen, wenn wir auch mit Kranken beten oder wenn wir selber krank sind und wir lassen mit uns beten. Guck mal, das sind Erfahrungen, Klammer auf, Enttäuschungen. Dinge, die du nicht erlebt hast, die du nicht gesehen hast. Da ist vielleicht ein falsches Gottesbild, dass du denkst, ja, Gott will sowieso gar nicht. Oder vielleicht andere, aber mich nicht. Der mag mich gar nicht. Und dann gibt es auch immer einen Feind. Ist immer so wichtig zu sagen. Es gibt Gott und es gibt auch den Satan. Und er hasst zwei Dinge ganz gewaltig. Das erste ist Glaube. Er hasst Glaube. Und das zweite ist, er liebt Krankheit. Das ist eine schwierige Kombination, okay? Weil man Glaube braucht, damit auch Heilung geschehen kann. Denn der Teufel hasst Glaube und er liebt Krankheit. Über Jesus wird mal gesagt im Johannesbrief, 1. Johannesbrief, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also hat der Satan ein doppeltes Interesse daran, uns den Glauben für Heilung zu rauben. Er kämpft gegen das, was Jesus tut, und er kämpft gegen Glauben und er liebt Krankheit. Das ist, was wir unbedingt wissen müssen. An dieser Stelle, ich bin vorhin hier an der, gibt es diese, ist das eine Art Apotheke oder was ist das, diese Alternativmedizin an der Ecke hier vorne von der Kreuzung. Und was ich da alles finde, Lach-Yoga und Tiefenhypnose für Entspannung und so weiter. Ich bin daran vorbeigelaufen und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, das sprich mal an heute Morgen. Das sind auch Dinge, soll ich dir was sagen, die heilen dich nicht, die machen dich krank. Und die sind weltanschaulich nicht neutral. Das sind nicht einfach irgendwelche Selbstheilungskräfte. Das sind auch nicht einfach nur körperliche Mechanismen, die da ablaufen, sondern die haben eine Verwurzelung in einer Weltanschauung. Und bei ganz vielen von diesen Punkten gibt es den Moment, ich habe auch sowas gelesen wie Klangschalentherapie in Verbindung mit Traumreisen und Fantasiereisen und so weiter. In ganz vielen von diesen Dingen gibt es Anknüpfungspunkte, wo du dich für irgendwas öffnen sollst. Das nennt man dann sicherlich nicht den Teufel. Aber ich glaube, er ist es. Und deswegen will ich das an der Stelle einfach mal kurz sagen. Wenn wir von Krankheit reden, es kann auch sein, dass Krankheit da ist, weil du dich mal für sowas geöffnet hast. Und dann wollen wir das brechen im Namen Jesus in einem Gebet und dich da freisetzen. Aber das nur mal so nebenbei. Der Teufel ist der Urheber auch von Krankheit. Zusammen mit unserer gefallenen Schöpfung, für die er aber verantwortlich ist. Okay? So, bei Bartimäus waren es Menschen, die im Weg standen. Krass, gell? Manchmal sind Menschen Werkzeuge der Finsternis. Sogar du und ich manchmal. Und weißt du, das war ja nicht nur die Volksmenge, die da stand. Das waren ja auch die Jünger von Jesus drumherum. Und ich finde es spannend, wie sehr auch die Lage sich hier ändert. Weißt du, in dem einen Moment heißt es, sie bedrohten ihn, die drohen ihm, ey, du bist jetzt ruhig. Ey, das passt jetzt gerade nicht, sorry. Jesus hat gerade andere Pläne, andere Prioritäten. Guck mal, so viele normale Leute sind gerade hier. Dann brauchen wir dich jetzt gerade nicht. Entschuldige mal. Wow. Dann sagt Jesus, hey, stopp, bringt ihn her. Und in dem Moment, plötzlich kommen Leute zu ihm und sagen, es heißt, sie ermutigten ihn und sprachen ihm zu, er ruft dich. Hallo. Das sind dieselben Leute. In einem Moment so verkehrt und dann sagt Jesus was und dann kapieren sie es irgendwo. Interessant, manchmal stehen dir sogar Leute auf dem Weg. Aber jetzt lernen wir was von Bartimäus, eine Lektion im Glauben. Nämlich Glaube heißt nicht nur anzufangen, Glaube heißt auch dran zu bleiben. Überwinden bedeutet immer dran zu bleiben, mehrere Anläufe. Weißt du, ich habe in letzter Zeit öfters Gespräche mit jungen Pastoren. Also ich bin selber noch relativ jung, aber jetzt, die jetzt gerade anfangen, von der Bibelschule kommen, zum Teil Gemeinden übernehmen oder Arbeitsbereiche übernehmen und dann sind sie nach kurzer Zeit manchmal sehr gefrustet, weil manchmal auch auf eine blöde Art mit ihnen umgegangen wird, manchmal auch, weil sie selber eher ihren Fantasien nachjagen als der Realität, das gibt es alles auch, ja. Und dann fragen sie mich immer, ey Öli, was ist denn jetzt der Schlüssel, dass ich wirklich erfolgreich Gemeinde bauen kann? Und dann sage ich ihnen, du, durchhalten, nicht weglaufen, Das ist der Schlüssel. Das klingt ja nicht so cool. Ich sage, ja, ist aber so. Und ja, und welche Strategie? Ich sage, keine Ahnung. Erst die eine und wenn die nicht funktioniert, dann die andere. Ja, echt? Ja, ich sage, ja. Was weiß ich? Nur weil irgendwas in Büchern steht oder das bei anderen Menschen funktioniert, heißt es noch nicht, dass es bei mir funktioniert. Ich habe schon so viele neue Anläufe genommen, Dinge aufgebaut, Dinge wieder beerdigt, Dinge gemacht, oh, das war es nicht, machen wir das andere oder jetzt nur für einen Moment und dann wieder nicht. Hey, nicht weglaufen, dranbleiben und so lange probieren, bis Gott den Segen schenkt. Ist doch mal eine schöne, befreiende Form von Glauben, oder? Könnte ich mal ein Buch drüber schreiben? Was? 7 Schritte, wie ich erfolgreich Gemeinde baue. Erst das eine, wenn das nicht funktioniert, mach irgendwas anderes. Irgendwas noch anderes. Das wäre doch spannend, oder? Ja, aber ganz ehrlich, es ist doch so. Es ist doch so. Wie wenn wir immer alles wüssten und direkt einsteigen und alles perfekt und richtig machen. Und wie wenn wir immer gleich sofort den Erfolg haben und die Gebetserhörung und die Veränderung, die wir uns wünschen. Das ist doch nicht so. Hallo, wach auf. Komm raus aus deinem Traumschiff. Er aber schrie umso mehr. Hey, wenn du dich aufgemacht hast, Jesus zu finden und du hast das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig an ihn rangekommen, schrei umso mehr. Wenn du für Krankheit, wenn du irgendwo krank bist und du hast von Jesus nichts gehört in der Richtung, dass er sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genug sein, dann sage ich dir, schrei umso mehr, bleib dran. Ich kenne Beispiele von Menschen, die haben sogar 10 Jahre gebetet und es ist tatsächlich irgendwann die Heilung eingetroffen. Was das für den Menschen bedeutet, kann ich kaum ermessen. Boah. Das wünsche ich mir auch nicht, ehrlich gesagt. Aber dennoch sagt es uns ja was über Dauerhaftigkeit dran. Oder verstehst du, dass wir einfach mal, wie oft kommst du, lässt für eine Sache einmal beten? Entschuldige mal, das ist doch ein Witz. Ey, wenn du irgendwas vom Amt willst, dann würdest du auch nicht nur einmal hingehen und jetzt hast du noch nicht geantwortet, jetzt gehe ich aber nicht mehr hin und so. Das kann ja wohl nicht sein. Oder wenn dir jemand Geld, stell dir vor, du bist Unternehmer, jemand schuldet dir Geld, da schickst du eine Abmahnung und dann kann ich wohl nichts machen. Entschuldige mal. Da gibt es auch eine zweite und eine dritte Abmahnung und irgendwann beauftragst du Team in Kassel Moskau und sagst, hey, das geht so nicht. Schulden müssen bezahlt werden. Und im Glauben denken wir, schnipp, schnapp, der Hase aus dem Hut und so weiter. Nein, lass uns mal lernen, dran zu bleiben als Gemeinden wieder. Gott anhaltend zu suchen, dauerhaft zu suchen. Er aber schrie umso mehr. Was für ein phänomenales Glaubensvorbild dieser Bartimäus doch ist, oder? Ich finde das richtig, richtig stark. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke. Glaube ist das, was Jesus anmacht. Darf man das mal so salopp sagen? Glaube, diese leidenschaftliche, ich werde leidenschaftlich gesucht. Oh Mann, das liebt Jesus, das liebt Gott. Das liebt auch jeder Mensch, oder? Dass jemand sich leidenschaftlich um dich bemüht, auch in der Ehe, das ist doch, was wir wollen. Und weißt du, da hat Gott was von sich selber reingelegt. Er will auch so gesucht werden. Weißt du, Gott guckt uns manchmal an, dich und mich, und er sagt, oh, ihr seid mir echt zu langweilig. Boah, seid ihr mir, also, das würdet ihr sonst niemals als Liebe verkaufen, was ihr da mir entgegenhaltet. Also ihr habt mehr Liebe für jeden Fußballverein oder für euer Auto als für mich. Ich habe die Geschichte heute Morgen, ich bin früh aufgestanden, noch ein bisschen Predigt gehört, für mich selber auch irgendwie so, mache ich manchmal, ja, nicht immer, aber manchmal. Und der hat eine Geschichte erzählt, er sagte, ein Mann kommt zur Polizei und sagt, hey Mensch, meine Frau ist heute Morgen einkaufen gegangen, ist aber nicht wiedergekommen. Und dann sagt der Polizist, nee, dann müssen wir mal eine Personenbeschreibung aufnehmen, wie sieht denn Ihre Frau aus? Und er sagt, weiß ich gar nicht so genau. Ja, sagen wir, was hat sie denn an? Gut, ich glaube ein Kleid. Vielleicht aber auch Jeans und Bluse. Ja, welche Farbe haben denn die Sachen? Blau, schwarz, gelb, grün? Ich weiß es nicht. Ja, welche Haarfarbe hat denn Ihre Frau? Das wechselt. Wie groß ist Ihre Frau denn ungefähr? Ja, sowas misst man doch nicht nach. So, also er kommt nicht klar. Und dann sagt er, ja, ist sie denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt gefahren oder mit dem Auto? Ja, mit meinem Audi A8, Alcantara Lederausstattung, 3,3 Liter Diesel V6 mit Felgen in Hubschrauberform und so weiter. Und dann, 10 Minuten über das Auto. Und dann sagt der Polizist irgendwann, ja, hören Sie, wir werden das Auto finden. Weißt du, ich glaube, manchmal geht es Gott auch so mit uns. Manchmal geht es Gott so mit uns, er denkt, ah sorry, aber Leidenschaft ist das ja nicht, die ihr für mich habt. Boah, Leidenschaft würde immer wieder anrennen, immer wieder einen Anlauf, immer wieder dranbleiben und so weiter. Glaube ist das, was Jesus liebt und attraktiv findet. Oh, das macht ihn so attraktiv in unseren Augen. Da verliebt er sich. Es ändert nichts an deiner Liebe, ist mir schon klar, aber irgendwie... Boah, das macht schon was mit ihm. Er lässt sein Herz berühren von unserem Glauben. Das ist, wie Gott es eingerichtet hat. Boah, finde ich spannend. Und bei dem blinden Bartimäus sehen wir aber, dass es bei ihm nicht nur Glaube war für die Heilung. Jetzt könnte man sagen, das ist wie wenn der Mann von seiner Frau nur sich das eine wünscht. Weißt du, manchmal denke ich, dass das den Heiligen Geist auch traurig machen würde, wenn wir nur Wunder wollen von ihm oder von Jesus, aber gar nicht die Beziehung. Und soll ich dir was sagen? Bartimäus war da anders. Erstmal finde ich es spannend, er war der einzig Blinde da vor Ort, wobei, wenn wir einen Parallelbericht sehen, vermutlich war noch ein zweiter da, aber Bartimäus war wohl der Auffälligere, deswegen berichtet hier Markus nur von ihm. So, spannend. Und jetzt heißt es, er war blind. Aber soll ich euch was sagen? Im Grunde war es so, dass er der Einzige war, der was gesehen hat. Und alle anderen blind waren. Denn er stellt sich dahin und schreit, Jesus, du Sohn Davids. Man könnte fast denken, der war auf einer Bibelschule. Denn Sohn Davids war der Titel für den Messias, den Retter, den ganz Israel damals erwartet hat. Den König, der alles wieder richtig stellen würde. Und weißt du, soll ich dir was sagen, wenn wir die Evangelien durchlesen, da haben sie ständig diskutiert, ist es, ist es nicht. Selbst die engsten Freunde von Jesus waren sich mal sehr sicher und dann wieder nicht. Selbst sein Cousin, ja, in einem Moment dachte er, der ist es, und im nächsten Moment dachte er, ich weiß nicht. Aber dieser Blinde schreit, sodass es alles hören, Jesus, du Sohn Davids, mit anderen Worten, ich weiß, wer du bist. Du bist nicht irgendein Hanswurst für mich. Du bist der König, auf den wir alle warten. Du bist der, dem ich dienen möchte. Und das sehen wir auch hier am Ende. Guck mal, wie er ihn plötzlich anspricht. Ich finde es ja auch spannend. Jesus, guck mal, da ist dieser Blinde und der ist erstmal wieder draußen gehalten. Der darf nicht irgendwo dabei sein. Der steht nicht im Zentrum des Geschehens. Der sitzt an seiner Straßenseite da. Okay? Alle anderen sind bei Jesus. Der ist irgendwie draußen. Er schreit und die sagen, no, du bleibst draußen. Und dann hält Jesus an. Soll ich dir was sagen, wenn du nach Jesus schreist? Er hält an. Du bist ihm wichtig. Und ich finde es dann so spannend. Er lässt ihn holen. Und dann stellt er ihn hin. Und dann fragt er nochmal. Ich meine, das ist doch keine Frage, wo Jesus Informationen brauchte. Oh, was willst du denn? Ja, das war Jesus schon klar, was er wollte. Aber er sagt, er lässt ihn vor allen Leuten sagen, hör mal zu, was soll ich für dich tun? Fällt euch auf, wie sehr er diesen Blinden hier wirklich als Vorbild für alle Menschen hinstellt. Er sagt, du sollst deinen Glauben jetzt hier vor allen bezeugen. Denn ich sehe, dass du gerade derjenige bist, der am krassesten glaubt. Und jetzt hier, du darfst es nochmal vor allen sagen. Jetzt ist Ruhe, jetzt schweigen die. Jetzt darfst du sagen. Das ist, was Jesus auch tut. In so Momenten, wo Glauben in unserem Herzen entsteht, er ruft dich ran und fragt dich auch. Ich habe das mehrere Male erlebt. Was soll ich für dich tun? Und dann finde ich spannend, wie der Blinde jetzt Jesus anspricht. Er sagt Rabuni. Das ist eine Form, die haben wir, glaube ich, meines Wissens nur einmal im ganzen Neuen Testament. Lukas gibt eine ähnliche Form wieder mit der Übersetzung, das heißt so viel wie mein Lehrer, mein Meister. Verstehst du, nicht einfach nur Meister, Lehrer, so haben ihn alle gesehen, Jesus, sondern nein, mein Meister. Guck mal, Glaube geht weit über Wunder hinaus. Glaube heißt, Jesus, du bist mein Meister, du bist der, nach dem ich mein Leben ausrichten will. Du bist der, dem ich mich unterstellen möchte. Du bist der, von dem ich mich korrigieren lassen möchte. Du bist der, den ich suche. Ich suche dich, nicht nur einfach die Sache, die ich von dir gerade will. Ich will dich. Oh, wie Jesus das liebt, das glaubt ihr gar nicht. Rabuni, dass ich wieder sehend werde. Und dann finde ich es spannend, wie Jesus mit ihm umgeht hier. Es ist phänomenal. Er sagt, okay, geh hin. Dein Glaube hat dich geheilt. Aber es ist für Jesus nicht schwierig, einen Blinden sehend zu machen. Ist gar nicht schwierig. Wie gesagt, der Jesus muss sich nicht ritzen oder einen Feuertanz machen oder irgendwas in der Art. Oder dich hypnotisieren oder was auch immer. Er hat Macht wie niemand sonst. Und dann sagt er, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Finde ich spannend, geh hin, nach dem Motto, dass wir deine eigenen Wege gehen. Mach, jetzt kannst du dein Leben wieder in die Hand nehmen. Finde ich spannend, dass Jesus das sagt. Guck mal, Jesus sagt nicht, hey, guck mal, jetzt habe ich was für dich getan, mein Freund. Jetzt erwarte ich aber auch, dass du das hier wieder jetzt gut machst bei mir, okay? Also, das musst du dir jetzt schon auch verdienen im Nachhinein, die Heilung. Und überhaupt, also jetzt erwarte ich auch, dass du mir nachfolgst und bereit bist für mich zu sterben und erstmal Buße tust und so weiter. Aber Jesus will nicht eine Forderung, Jesus will eine freie Entscheidung. Jesus will, dass du willst. Und deswegen sagt er ihm, du darfst jetzt wieder gehen. Und was heißt es über den Blinden? Es heißt, und sogleich wurde er sehend, aber er folgte ihm nach. Der ging nicht auf seinem Weg. Und er sagt, mein Weg gibt es gar nicht mehr, Jesus. Rabuni, mein Meister, ich folge dir nach. Und wisst ihr, was das Erste war, wohin er ihm nachgefolgt ist? Nach Jerusalem, dahin, wo Jesus sehr bald nach dieser Geschichte gestorben ist. Es war vielleicht die letzte Heilung im Neuen Testament, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Oho. Erstens krass, dass Jesus sich trotzdem noch die Zeit nimmt und krass, dass der Blinde ihm direkt in diesen Weg folgt, der dann wieder sehend gewordene. Wie spannend. Und da will ich dich auch immer einladen. Weißt du, es geht um mehr als nur körperlich geheilt zu werden. Es geht vor allem darum, dass deine Persönlichkeit, dein Blickwinkel, deine Prioritäten, ja, auch deine falschen Dinge in deinem Leben geheilt werden und wieder richtig gestellt werden. Dass du sagst, Rabuni, du bist nicht nur allgemein irgendwie der Messias und der König so für alle. Nein, nein, du bist mein König, du bist mein Meister. Ich werde dir folgen. Und jetzt will ich uns einladen, dass wir die Augen schließen, ganz kurz. Und der Joel geht noch mal ganz kurz ans Klavier. Und ich will dich fragen, bist du vielleicht heute hier, hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, dass du gesagt hast, mein Meister, mein Leben gehört dir. Ich will umkehren, nicht meinen Weg gehen, nicht die Prioritäten festhalten, die ich bis jetzt hatte, sondern ich will dir nachfolgen. Ich will Dinge aus meinem Leben rausschmeißen, die nicht zu dir passen. Und ich will neue Lebensarten und Weisen lernen, die dich ehren und die dich groß machen, die dich verherrlichen. Ich will nicht in erster Linie mehr für mich leben, arbeiten, sondern für dich. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, darum geht es eigentlich. Es geht, dass ich komme und sage, Rabuni. Und wenn du auch spürst, dass Jesus dich genauso jetzt gerade in die Mitte holt, wie er den Blinden reingeholt hat und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, es geht jetzt gerade um dich. Ich würde dich so gern wirklich als meinen Sohn, als meine Tochter in mein Haus aufnehmen. Aber könntest du nicht ja sagen? Ich will dich nämlich nicht zwingen. Ich will, dass du es aus Liebe sagst dieses Jahr. Komm, und wenn du jetzt da bist und sagst, das ist mein Tag heute Morgen, ist meine Zeit, darfst in diesem Moment jetzt ganz kurz deine Hand heben. Wir machen das mal so, wie wir es bei der Jugend oft machen. Ich zähle runter, 3, 2, 1 und dann darfst du deine Hand heben. Komm jetzt, wenn Gott zu deinem Herzen spricht und du merkst, ich soll mich heute entscheiden, ihm nachzufolgen. Wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, ist es heute nicht in erster Linie dein Tag. Nicht deine Frage, aber wenn das das erste Mal ist und du hast noch nicht, bist noch kein Kind Gottes, dann geht es nur über diese Entscheidung im Glauben, dass du willst. Wenn ich eins gesagt habe, dann lass deine Hand hochgehen, wenn es für dich heute Morgen dieser Tag ist. 3, 2, 1. Machen das einfach jeden Sonntag, werden immer wieder fragen und uns unsere Erwartung ist, dass Menschen sich hier in unserem Gottesdienst für Jesus entscheiden. Deswegen ist jeder Gottesdienst ein Gottesdienst, wo du Freunde mitbringen darfst, weil es darum immer geht, an jedem Sonntag. Jesus, ich bete einfach und danke dir, Herr, dass du uns heute Morgen gezeigt hast, dass Glaube, Herr, auf dich gegründet ist. Und das Glaube heißt, dass wir anfangen, leidenschaftlich nach dir zu rufen, uns leidenschaftlich auszustrecken nach dir und darin nicht nachlassen, sondern immer wieder neu, Herr, auf dich zugehen. Herr, und diese Leidenschaft und diese Sehnsucht, die wächst du durch deine Art, durch deine Liebe, durch die Worte, die du sprichst, durch das, was du verkörperst, wächst du sie in uns, Herr. Du wächst Glaube in uns. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt auch Glaube freisetzt. Es sind Menschen da, die jetzt gerade wissen, da sind körperliche Dinge, Krankheiten in meinem Leben und du brauchst Heilung, dann nimm jetzt deine Hand kurz nach oben und ich will auch da für dich noch beten. Wir wollen gemeinsam für dich beten. Bist du jetzt da und du brauchst eine Berührung an deinem Körper? Ich selbst strecke auch meine Hand, mehrere Hände gehen hoch, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt kann ich nicht mehr zählen. Viele Hände gehen hoch, okay? Lass uns gemeinsam aufstehen und leidenschaftlich jetzt mal zu Gott rufen, okay? Leidenschaftlich jetzt mal zu Gott rufen. Halleluja, Jesus Christus, du hast in uns Glauben geweckt, Herr Jesus. Herr, weil wir dein Wort angeschaut haben und weil wir angeschaut haben, wie du bist, Herr, und wie wichtig du den Menschen nimmst, auch diesen Bartimäus genommen hast, Herr, wie du ihn reingeholt hast, Herr Jesus, wirklich ins Zentrum deiner Liebe, wo ihn keiner da haben wollte, Herr Jesus, weil wir diese Zuversicht haben, kommen wir jetzt zu dir und wir schreien, Herr Jesus, für diejenigen unter uns, Herr Jesus, die jetzt krank sind, gemeinsam, dass du jetzt Berührungen schenkst, Herr Jesus. Herr, Rücken berührst, Herr Jesus, Herr, Hüften anrührst, Herr Jesus, Herr, da, wo wirklich, wo es um Atemwege geht, dass du jetzt Dinge freisetzt und berührst, Herr Jesus, auch Knie, Herr Jesus, Fußgelenke, Herr Jesus, ich bete, dass du Berührungen schenkst, Herr Jesus, da, wo Dinge hormonell, Herr Jesus, nicht gerade laufen, nicht gut eingestellt sind, wir beten auch da, dass du die Körperchemie, Herr Jesus, ausbalancierst in deiner Macht, Herr Jesus. Herr, und wir beten auch gemeinsam, Herr Jesus, wo Menschen durch tiefe Täler gehen, emotional, seelisch, Herr Jesus, wo sie so tiefe Lebensfragen haben, Fragen, ob sie angenommen sind, Fragen, ob sie wertvoll sind, Fragen, ob sie gut sind. Wir beten, dass du berührst mit Heilung im Namen Jesus, Herr. Wir beten, dass du wirklich Licht schenkst, da wo Finsternis jeden Tag da ist, in den Gedanken, in der Seele, wo diese düstere Decke da ist, im Namen Jesus, Herr. Ich höre auch, ich glaube, ich bin sehr unerfahren darin, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich so geschlechterspezifische Dinge gibt, wo wir jetzt da haben, Frauendinge und Männerdinge. Herr, ich bete, wo es um diese intimen Dinge geht, Herr, wo Heilung nötig ist, Herr Jesus, dass du sie jetzt in dem Moment schenkst, Herr Jesus. Dass alles wieder so ist, wie es deiner göttlichen Ordnung entspricht, Herr Jesus. Herr, sogar da, ich glaube in einem Fall, Herr, wo es noch nie in der göttlichen Ordnung da gewesen ist, Herr. Herr, schenk jetzt Heilung in diesem Moment. Wir danken dir, Jesus, dass du der Herr, unser Arzt bist und pflanze so tief in unser Herz, dass wir ab sofort eine Gemeinde sind, Herr, wo jeden Sonntag Menschen füreinander beten, Herr Jesus. Amen. Thank you.